Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Im globalen Wettbewerb wird für deutsche Hochschulen internationales Forschungsmarketing immer wichtiger. Wir lassen uns preiswürdige Konzepte erklären. Das neue Hochschulgesetz in Sachsen-Anhalt soll die Start-up-Szene bereichern. Wir schauen einmal genauer drauf, was das Gesetz bedeutet für Studierende, Lehrende und die Gründerszene. Und wie geht es Erasmus-Studierenden, die das Sommersemester im Ausland verbringen und jetzt ihre Prüfungen ablegen? Ein Erfahrungsbericht heute in Campus und Karriere mit Thekla Jahn. Wir beginnen an den Schulen. Dort ist die Not derzeit groß. Der Lehrermangel bundesweit ein Problem. Da kommt ein Projekt der Leibniz School of Education gerade recht. Lehramtsstudierende unterstützen Lehrkräfte. Das hilft allen Seiten, den Studierenden, den Schülern und den Lehrern. Alexander Budde über das Projekt Hashtag Lernen vernetzt.
Also aktuell behandelt ihr ja das Thema Lyrik. Und worum ging es in dem Gedicht Entdeckung an einer jungen Frau?
Ich glaube, es war so ein bisschen romantisch oder so. Man versteht aber nicht genau. Man versteht Wörter, aber die haben eine andere Bedeutung.
Pernilla Rösch studiert an der Leibniz-Universität Hannover im Master Lehramt-Gymnasium. An diesem Abend widmet sie ihre Videokonferenz den sprachlichen Finessen in einem Gedicht von Bertolt Brecht. Auf der Plattform Zoom lässt sich der Bildschirm teilen. Da ist ein Fenster mit dem Text, um den sich allerhand knifflige Fragen ranken. Oder sind Dorna und Dena, die gebannt in ihre Kameras blinzeln? Wegen der Corona-Pandemie werden die Zehntklässlerinnen frühestens Ende des Monats wieder Präsenzunterricht erleben. Die beiden stammen ursprünglich aus dem Iran. An ihrer Gesamtschule Pattensen besuchen sie den Kurs Deutsch als Fremdsprache.
Da waren sie auch schon ganz begeistert, wie man in 45 Minuten ein Gedicht schreiben kann.
Pernilla Rösch, selbst ins Homeoffice-Verband, hält per E-Mail Kontakt mit der Klassenlehrerin. Sie kann die Ressourcen der Schule nutzen. Das Online-Lernen ist weit mehr als nur eine Notlösung für den erzwungenen Stillstand des Regelbetriebs, betont sie. Ihre Schülerinnen, berichtet Rösch, bereiten sich intensiv auf die regelmäßigen Sitzungen vor, stellen zielgerichtet Fragen.
Es sollte viel mehr Online-Unterricht auch angeboten werden oder darauf zurückgegriffen werden. Gerade bei Schülern, die es nicht so einfach haben, die vielleicht auch Lernschwierigkeiten haben, die etwas länger brauchen, da nochmal für Fragen zur Verfügung zu stehen.
Momentan haben sich rund 100 Studierende der Leibniz-Universität der Initiative angeschlossen. 36 Lehrkräfte an 24 Schulen machen Stand heute mit. Wo sich der Bedarf mit der Expertise der Ehrenamtlichen deckt, entstehen Teams auf Augenhöhe.
Ausschlaggebende Idee war eigentlich, okay, wie können wir das auffangen, dass unsere Studierenden jetzt eben nicht ihre Praxiserfahrung machen können? Wir wollen natürlich nicht, dass das irgendwie bis ans Ende des Studiums irgendwie die Praxiserfahrung rückt, sondern man sich eben inmitten des Studiums auch eben ausprobieren kann.
Erläutert Alexandra Krüger, wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Leibniz School of Education. Hier wird die Lehrerbildung koordiniert.
Die unterstützen dann eben zum Beispiel in der Aufbereitung von Unterrichtsmaterialien, die sonst in Präsenz einfach vielleicht zu erklären sind, aber wenn die Schüler das alleine zu Hause bearbeiten müssen, eben dann doch irgendwie anders aufbereitet sein müssen. Dann gibt es halt auch natürlich Schüler, die besonderen Unterstützungsbedarf haben, weil sie vielleicht ihr eigenes Lernen zu Hause nicht gut strukturieren können.
Informatikstudierende der Leibniz-Uni bieten technische Beratung, wo sie Schulen von gleich auf jetzt umstellen, zusätzliche Computer-, Server- und E-Mail-Konten einrichten.
Ich finde diese Initiative großartig.
Rudolf Kleine-Huster unterrichtet Mathematik in den Sprachlernklassen der EGS Kronsberg. An der Schule gibt es schon länger Erfahrung mit Online-Unterricht. Fortbildungen sind das Gebot der Stunde. Doch da sind noch andere Sorgen, deutet Kleine Huster an.
Ein großes Thema ist bei uns, wir nennen es abgetauchte Schüler und Schülerinnen, diejenigen, die wir halt durchs Homeschooling nicht erreichen, also die sich in der Videokonferenz nicht melden, die wir halt auch in Hausbesuchen teilweise hier und da nicht erreichen. Und da haben wir so eine Arbeitsgruppe gegründet, die bewusst dem halt nachgeht, dass kein Kind durch die Maschen fällt.
Beschleunigte Digitalisierung auch an der Uni selbst. Alexandra Krüger weiß von überforderten Dozenten und technisch limitierten Online-Seminaren zu berichten. Doch die Projektleiterin sieht auch viel Solidarität und Vernetzung in der Krise.
In Hannover haben wir ein sehr breites Angebot durch den E-Learning-Service oder auch durch bestimmte Institute, die da ganz viele Angebote haben. Da geht es ganz viel darum, dass die Studierenden Seminare besuchen können, wie sie zum Beispiel Smartboard benutzen oder wie sie ein Tablet gut in den Unterricht einbeziehen. Also bis das dann natürlich in der Schule ankommt, dauert das natürlich seine Zeit. Aber ich denke, die Studierenden sind da echt gut aufgestellt, wenn sie die Angebote an der Uni auch nutzen.
Hashtag Lernen vernetzt. Alexander Budde berichtete über die Initiative der Leibniz School of Education. Bleiben wir kurz noch bei der Schule. NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer hat heute Vormittag im Schulausschuss des Landtages klargestellt, dass ältere und vorerkrankte LehrerInnen trotz Corona-Pandemie mündliche Abiturprüfungen in NRW abnehmen müssen, falls kein ärztliches Attest vorliege. Mündliche Prüfungen seien nicht mit regulärem Unterricht vergleichbar. Den brauchen LehrerInnen, die zu einer Risikogruppe gehören, nicht zu geben. Ein Auslandssemester mindestens, das gehört für die meisten Studierenden einfach dazu. Vor allem, wenn man ein internationales Studienfach gewählt hat, wie zum Beispiel International Economics. Maren Stoppel hat sich dafür eingeschrieben an der Universität Tübingen, ist bereits im sechsten Semester und davon studiert sie die vergangenen beiden in Nordspanien als Erasmus-Studentin an der Universität von Oviedo. Das ist nicht ganz einfach in Corona-Zeiten, besonders im stark betroffenen Spanien. Seit kurzem ist das Land wieder zur Phase 1 zurückgekehrt. Das heißt, es gibt Lockerungen und mehr Bewegungsfreiheit, aber es bleibt schwierig. Maren Stoppel ist uns telefonisch zugeschaltet. Frau Stoppel, Sie haben ausgeharrt als Erasmus-Studentin, weiter studiert und gerade gestern Ihre erste Prüfung gehabt. Wie ist es gelaufen?
Es lief eigentlich ganz gut. Es ist ganz ungewohnt, von zu Hause eine Prüfung zu schreiben. Es läuft online ab, man muss online zugeschaltet sein, man muss Mikro- und Videokamera währenddessen offen haben und auch seine ID zeigen, dass niemand anderes natürlich die Prüfung ablegen kann. Und dann gibt es ein Online-Portal, wo man sich einloggen kann für die Prüfung und dann hat man Minimumzeit, Fragen zu beantworten.
Das ist natürlich schwierig, wenn es in einer fremden Sprache passiert, ne?
Oh ja, absolut, klar. Nicht nur sind die Fächer manchmal schwierig, sondern auch sprachliche Probleme. Und was man normalerweise kriegt als Erasmus-Student, ist ein bisschen mehr Zeit, vor allem für theoretische Fragen. Aber das ist jetzt nicht mehr möglich. Ich habe genau die gleiche Zeit wie jeder andere, nur halt brauche ich ein bisschen länger, um die Fragen manchmal zu verstehen.
Warum haben Sie keine Verlängerung in diesen Zeiten?
Das Problem ist, es ist recht schwierig, dass jeder sich einloggen kann. Diese Portale sind für 200 Leute manchmal offen. Und man kann ganz schwer individuelle Anforderungen für die gleiche Zeit mit gleichen Fragen machen, was man in einem Raum persönlich natürlich besser herstellen kann, diese Situation, dass man einfach 10 Minuten länger bekommt.
Das heißt, Sie haben nochmal erschwerte Bedingungen gehabt, aber es scheint ja ganz gut geklappt zu haben. Wie war es insgesamt? Also wie hat das Online-Studium funktioniert für Sie in diesem Semester, seit es diesen Lockdown gab durch Corona?
Also ich bin relativ positiv überrascht. Natürlich vermisse ich meine Freunde und die Kommunikation, aber das Studium an sich funktioniert online. Man kriegt jedes Material über diese Campus-Seiten, die es auch in Tübingen gibt. Man hat den Kontakt zum Professor durch E-Mails und natürlich auch die Vorlesungen. Ich musste sogar Präsentationen auf Spanisch halten und das ging sogar durch, wir haben Microsoft Teams benutzt oder Zoom. Und die Plattform ging eigentlich relativ gut und ich habe schon mit Freundinnen darüber geredet, dass es eigentlich ein Zeichen ist, dass man zum Beispiel, wenn man pendeln muss zur Universität oder lange Zeiten, dass man vielleicht sogar mal ein paar Fächer online haben könnte oder online zugänglich gemacht bekommt, weil man muss nicht zu jeder Vorlesung vielleicht anwesend sein, um die Informationen zu erhalten.
Das heißt, für Nach-Corona-Zeiten haben Sie da schon positive Seiten entdeckt. Wie war der Kontakt zu Ihrer oder ist der Kontakt zu Ihrer Heimatuniversität Tübingen?
Recht gut. Ich bin sehr überrascht. Die Universität Tübingen oder meine Begleiterin schreibt mir fast jede Woche und fragt nach, wie es mir geht und wie es läuft. Und vor allem in der Anfangszeit war relativ viel Unterstützung da, vor allem für Leute, die nach Hause gehen wollen. Und wenn man hier geblieben ist, gibt es auch weiterhin Unterstützung und Nachfragen. Und ja.
Warum wollten Sie nicht zurück nach Deutschland? Die meisten Erasmus-Studierenden wollten unbedingt zurück, Sie nicht.
Nee, ich habe mich sehr geweigert. Ich habe ganz viele E-Mails bekommen und ganz viel Druck bekommen, nach Hause zu kommen. Aber ich habe mich echt geweigert. Es hatte verschiedene Gründe. Erstens wusste ich nicht, wenn ich nach Hause gehe, kann ich dann mein Studium hier beenden? Wie sieht es dann hier aus mit den Prüfungen? Weil es könnte ja sein, dass es jetzt schon wieder offen wäre und man hätte jetzt schriftlich Prüfungen gehabt und ich wäre aber nicht nach Spanien zurückgekommen oder solche Sachen. Und da war ich ein bisschen unsicher. Und ja, ich habe hier einen Freund und ich wollte auch ihn nicht verlassen. Ja, es waren so persönliche Gründe, aber auch einfach ein sehr positives und optimistisches Denken, dass ich mein Studium hier gut beenden kann und nach Hause kommen, wann ich möchte.
Wie geht es jetzt für Sie weiter? Sie sind mitten in der Prüfungsphase. Was kommt dann?
Das ist sehr interessant. Ich weiß es noch nicht, weil ich habe recht viel Freizeit. Die Uni in Tübingen beginnt erst wieder im Oktober. Und hier bin ich ja jetzt in 3 Wochen fertig. Ich hatte eigentlich ein Praktikum hier in Spanien für die Zeit.
Das fällt vermutlich jetzt aus?
Ja, das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Da Firmen sind immer noch nicht offen und Leute von extern Einlass zu gewähren in diese Firma und rumzuführen oder wirklich einen Einblick zu bekommen, wird schwierig sein. Aber ich habe immer noch Kontakt mit der Firma und mal schauen, ob ich es im September vielleicht hinbekomme. Aber es ist sehr unwahrscheinlich.
Jetzt gerade sind Sie aber noch in der Prüfungsphase. Was steht morgen an?
Morgen habe ich Economic Tria. Das ist so etwas wie Applied Economics.
Und Sie sind gut vorbereitet oder müssen Sie heute noch eine Nachtschicht einlegen?
Ich bin ja relativ gut vorbereitet. Ich mag, sobald es um Mathematik geht, muss ich mich jetzt nicht sonderlich Angst davor haben. Ich habe mehr Angst vor der Theorie in Spanisch, wenn ich da, die Fragen sind Multiple Choice und da geht es um kleine Wörter öfters oder kleine grammatikalische Strukturen und da muss ich oft ziemlich nachdenken.
Und Sie haben, wie gesagt, nicht so viel Zeit, wie Sie eigentlich als Erasmus-Studierende zur Verfügung hätten, wenn es nicht Corona-Zeiten wären.
Ja, es ist jetzt so.
Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Eindrücke und für Ihre Prüfungsphase, für Ihre weitere. Toi, toi, toi.
Ja, vielen Dank.
Maren Stoppel, Erasmus-Studentin an der Universität von Oviedo in Nordspanien. Mit ihr habe ich vor der Sendung gesprochen. Vier Jahre hat es gedauert. Jetzt soll es seine Innovationskraft so schnell wie möglich beweisen, das neue Hochschulgesetz in Sachsen-Anhalt. Es umfasst eine ganze Reihe von Neuerungen. So dürfen jetzt auch Studierende an den Hochschulen für angewandte Wissenschaften promovieren. Außerdem werden die Gebühren für Langzeitstudierende abgeschafft. Kernpunkt für die Landesregierung aber war eines: Das Gründen von Unternehmen aus der Hochschule heraus soll schneller gehen. Das ist für das strukturschwache Sachsen-Anhalt besonders wichtig, denn es hat kaum große Unternehmen, die Forschung betreiben. Umso wichtiger sind innovative Hochschulideen und Erfindungen, gerade auch mit Blick auf die Nach-Corona-Zeit. Aber nicht alle sind glücklich über die Öffnung der Hochschulen für die Unternehmen. Niklas Ottersbach hat sich umgehört.
Das Transfer- und Gründerzentrum der Uni Magdeburg. Hier schlummern knapp 170 Patente in den Schubladen. Auf eines ist Leiter Gerald Böhm besonders stolz. Ein ultraleichter Radnaben-Elektromotor made in Magdeburg, weltweit einzigartig, was das Verhältnis Gewicht-Leistung angeht. Der Haken? Der Elektromotor hat sich auf dem Markt bisher nicht durchgesetzt.
Wir haben Interessenten, wir haben auch erste Lizenznehmer, die das System bei sich in kleinen Serien einsetzen. Aber wir haben noch keinen großen Hersteller, der bereit ist, mit dem Motor zu arbeiten.
Das Beispiel des Radnabenmotors zeigt das Dilemma der Forschenden in Sachsen-Anhalt. Auf der einen Seite sind sie im Ländervergleich laut Stiftungsverband der Deutschen Wissenschaft vorne dabei, wenn es um die Zahl der Patente pro 1000 Wissenschaftler geht. Auf der anderen Seite können sich diese Erfindungen noch zu selten im Markt etablieren, sagt Gerald Böhm, der Leiter des Gründerzentrums der Uni Magdeburg. Eine Wende erhofft er sich vom neuen Hochschulgesetz. Zum einen dürfen Gründer nun bis zu 5 Jahre nach dem Studium die Labore und Bibliotheken der Unis weiterhin nutzen. Zum anderen wird das Prüfrecht des Landesrechnungshofs eingeschränkt, sobald sich Hochschulen an Start-ups beteiligen. So sinken bürokratischer Aufwand und Kosten. Beispiel Radnabenmotor. Neben den 2 Gründern und einem mittelständischen Unternehmen ist die Uni Magdeburg mit 30% beteiligt. Für das Startup hieße das normalerweise, es muss einen Jahresabschlussbericht machen, braucht Wirtschaftsprüfer. All das kostet Geld. Zu viel Geld, sagt Gerald Böhm.
Für ein kleines Unternehmen, das gerade erst anfängt, in den Markt zu gehen, ist es ein Unding zu sagen, ich mache jetzt 15.000, 20.000 Euro aus meinem Budget frei, nur um diese Prüfbedingungen des Landesrechnungshofes zu erfüllen.
Durfte der Landesrechnungshof bislang Startups überprüfen, an denen die Hochschulen mit 25.000 Euro beteiligt waren, soll die Grenze nun auf 40.000 Euro pro Beteiligung steigen. Kritik kommt aus der Linkspartei. Für den hochschulpolitischen Sprecher Hendrik Lange ist das Ganze eine Trickserei mit öffentlichen Geldern.
Das Problem ist, dass an der Stelle tatsächlich ein ganz fundamentales Recht auf Kontrolle de facto abgeschafft wurde. Und das ist für uns als Abgeordnete natürlich auch insofern bitter, weil der Landesrechnungshof für uns auch immer ein wichtiger Signalgeber ist, wenn es an der einen oder anderen Stelle schiefläuft.
Unter anderem deshalb wurde in der schwarz-rot-grünen Landesregierung 4 Jahre lang um das neue Hochschulgesetz gerungen. Denn auch die CDU war nicht glücklich, dass der Landesrechnungshof, dessen Präsident sie stellt, weniger Einblicke nehmen darf in die Unternehmensbeteiligungen der Hochschulen. Um zu verstehen, warum sich die Unis und Hochschulen hier durchgesetzt haben, muss man auf die kleinteilige Wirtschaft des Landes blicken. Forschung und Entwicklung in den Unternehmen, das findet in Sachsen-Anhalt kaum statt. In keinem anderen Bundesland investiert die Wirtschaft so wenig in ihre Forschungs- und Entwicklungsabteilungen wie in Sachsen-Anhalt. Umso mehr kommt es hier auf Innovationen aus den Hochschulen an, die das neue Hochschulgesetz befördern soll. Es sei das Modernste in Deutschland, freut sich Anne Le. Die Rektorin der Hochschule Magdeburg-Stendal denkt dabei vor allem an ihre Lehrenden, die nun noch anwendungsbezogener forschen dürfen, zum Beispiel in Gründungsprojekten.
Vorher war das ja so, dass die Professoren das im Rahmen ihrer Nebentätigkeit machen mussten und die Zeit reichte dafür nicht. Und wir haben vorher auch immer ganz scharf trennen müssen zwischen sozusagen Hochschulaktivitäten und Nebentätigkeit. Jetzt wird es einfacher.
Genau das kritisiert wiederum Hendrik Lange von der Linkspartei. Er sieht einen Interessenskonflikt zwischen Wirtschaft und Wissenschaft.
Wir nehmen das jetzt schon wahr, dass in viele Professoren sich Projekte angeln, in diesen Projekten arbeiten und die eigentliche Lehre dann durch die wissenschaftlichen Mitarbeiter und Ähnliches geleistet werden muss.
Zurück im Gründerzentrum der Uni Magdeburg. Jonas Krakau ist zwiegespalten. Einerseits freut sich der Gründungsberater über die zukünftig engere und unbürokratischere Zusammenarbeit zwischen Hochschulen und Gründern. Andererseits sieht Jonas Krakau strukturelle Probleme, die auch ein neues Hochschulgesetz nicht beheben wird. In Sachsen-Anhalt gibt es 29 Gründerwerkstätten, alle angebunden an die einzelnen Hochschulinstitute. Zu viel Klein-Klein, sagt der Gründungsberater der Uni Magdeburg.
Wenn man das alles zusammenziehen würde und sich auf 1, 2, 3 Hubs in Sachsen-Anhalt konzentrieren würde, auch gerne mit den Hochschulen zusammen, dann hätten wir die kritische Masse. Also man braucht immer viele Leute, die sich über Ideen austauschen. Wenn jeder in seinen eigenen Büros irgendwo sitzt, entwickeln sich keine Synergieeffekte.
Und dann sei da noch die Sache mit VW. Der Autokonzern quasi vor der Haustür ist einer der Hauptabnehmer der vielen Ingenieure der Uni Magdeburg. Keine leichte Konkurrenz für Gründungsberater Jonas Krakau. Er merkt aber, dass das Gründungsthema langsam populärer unter den Studierenden wird, was weniger am neuen Hochschulgesetz liege, sondern vielmehr an Start-up-Casting-Shows im Fernsehen, wie zum Beispiel die Höhle der Löwen.
Forschung im Elfenbeinturm ist schön und gut, aber in Kooperation lassen sich Forschungsergebnisse noch einmal optimieren. Und es ist für alle Seiten gewinnbringend, wenn sich Forschungseinrichtungen und hervorragende Nachwuchswissenschaftler vernetzen und Hochschulen für ihre Forschungsschwerpunkte geeignete Partner suchen, weltweit. Um genau diese Kooperationen kümmert sich internationales Forschungsmarketing, das im globalen Wettbewerb immer wichtiger wird. Die DFG, die Deutsche Forschungsgemeinschaft, zeichnet seit 4 Jahren besondere Konzepte aus und unterstützt die Umsetzung der Projekte. Heute haben sich die diesjährigen Preisträger auf einer Online-Konferenz vorgestellt. Anja Nils hat sich die Idee zum internationalen Forschungsmarketing erklären lassen und mehrere zu Wort kommen lassen.
Wenn in kurzfristig genutzten Pop-up-Stores Handtaschen, Parfums oder Cocktails verkauft werden können, dann vielleicht auch Wissenschaft. Deshalb will die Universität Siegen jetzt eine temporäre Pop-up-Universität auf dem Campus der Partneruniversität Tesla in Oklahoma, USA aufbauen, erzählt Katharina Sommer von der Universität Siegen.
Weil das bedeutet tatsächlich, dass wir eine Woche eine Kurzzeitpräsenz quasi eröffnen. Also wir sind zu Gast auf dem Campus unserer Partneruniversität. Haben dann eine physische Anlaufstelle. Wir können die Universität vorstellen, die Forschungsschwerpunkte der Universität. Wir haben Vertreter aller Fakultäten dabei. Wir können Workshops anbieten und wir haben als Highlight einen Science Slam, bei dem dann ein Nachwuchswissenschaftler oder eine Nachwuchswissenschaftlerin als Preis einen zweiwöchigen Forschungsaufenthalt in Siegen gewinnen kann.
Die Aktion ist preiswürdig, findet die Deutsche Forschungsgemeinschaft DFG. Die zeichnet seit 4 Jahren Projekte aus, die die deutsche Wissenschaftslandschaft in die Welt tragen, erklärt Dagmar Bahnkamp von der DFG.
Es geht einerseits um die Möglichkeit, Forschungskooperationen mit international passenden Partnern aufzubauen und auszubauen, aber natürlich auch internationale Talente nach Deutschland für einen Forschungsaufenthalt und vielleicht auch für länger zu interessieren und möglicherweise auch zu motivieren, hier vorbeizukommen.
Denn die Konkurrenz um hervorragende Nachwuchswissenschaftler ist weltweit gewaltig. Forschungsmarketing wird deshalb immer wichtiger. Seit 2014 unterstützt die DFG deshalb Universitäten, außeruniversitäre Forschungseinrichtungen und Hochschulen im Rahmen dieses Ideenwettbewerbs mit Preisgeldern in Höhe von 100.000 und 25.000 Euro. Sieger in diesem Jahr ist die Universität Freiburg mit ihrer geplanten Rising Star Academy. Dabei werden die wissenschaftlichen Nachwuchsstars, internationale Promovierende und Postdocs unter anderem mit einer wissenschaftlichen Konferenz und einem bezahlten Forschungsaufenthalt in Freiburg angelockt. Man müsse etwas bieten, sagt Katja Stempfle-Eberl von der Uni Freiburg. Und dabei habe man sich auf eine Umfrage des Deutschen Akademischen Austauschdienstes gestützt.
Die Umfrageergebnisse deuteten darauf hin, dass der Zugang zu Forschungsinfrastrukturen, zu Karrierechancen, zu beruflichen Netzwerken wichtig ist für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sich international bewegen möchten. Und ich denke, dass wir mit den Angeboten in der Academy das auch schaffen. Also wir holen ja die Leute dann auch nach Freiburg, die dürfen die Forschungsinfrastruktur nutzen. Die können sich unter Beweis stellen in den Freiburger Forschungsteams, aber auch dann vor der Fachjury im Rahmen der Konferenz.
Und vielleicht bleibt der eine oder die andere der Universität Freiburg dann auch für länger erhalten. Wichtig für den Wettbewerb ist, dass die Konzepte passgenau zur Universität und zum wissenschaftlichen Profil passen und auch mal neue Wege beschreiten. Das Fraunhofer Institut für Zuverlässigkeit und Mikrointegration, kurz IZM, hat deshalb die neue Online-Kommunikationsplattform Real IZM ins Leben gerufen. Einen Mikroelektronik-Blog als eine Art Facebook für den globalen Wissensaustausch für Industrie und Forschung. Mit Kommentarfunktion, erklärt Julia Fedorowitsch vom Fraunhofer Institut.
Bei unserem Blog zählt nicht nur die Information, sondern vor allem die Personen dahinter. Ja, und hinter diesem Projekt stehen alle unsere Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen des Instituts, die ihr Wissen teilen und offen für die Kommunikation sind. Und zweitens können unsere Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen ihre eigene Meinung zu aktuellen Trends erzählen. Und zum Beispiel Magazine dagegen sind super objektiv und super neutral. Und drittens, Real IZM verbindet zwei Dinge, Unterhaltung und Lösung. Und wir lösen auf unterhaltsame Weise ein Problem.
Den Blog gibt es seit September letzten Jahres. Er hat inzwischen viele Abonnenten und bereits über 4.000 Besucher.
Internationales Forschungsmarketing. Anja Nils über die Konzepte der Preisträger. Und das war's für heute bei Campus und Karriere mit Thekla Jahn. Und hier noch ein Nachschlag. Am Montag haben wir bei Campus und Karriere über die Öffnung der sächsischen Grundschulen berichtet. Alle Kinder können kommen, müssen aber nicht. Kurzes Update. Trotz dieser Freiwilligkeit kamen rund 90% der Schülerinnen und Schüler.